Deutschlandfunk Kultur. Live aus dem Humboldt-Forum mit Corbinian Frenzel.
Ja, herzlich willkommen. Wir grüßen Sie hier live im Humboldt-Forum. Schön, dass Sie da sind. Und einen schönen guten Tag natürlich in die ganze Republik und gerade heute sage ich ganz bewusst Republik und nicht etwa irgendwas anderes. Im Radio, im Podcast, wo auch immer Sie uns gerade hören, unsere Live-Radioshow Nummer 4 von einem Ort, an dem man wirklich gerne Gäste empfängt, ist ja immerhin schick wie ein Schloss hier. Und ich freue mich besonders auf ihn. Er ist Moderator bei NTV und beim WDR, schreibt Kolumnen für die Zeit, für den Stern, für die Süddeutsche Zeitung, macht einen sehr erfolgreichen Podcast, Apokalypse und Filterkaffee. Micky Beisenherz, schönen guten Tag.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Sehr schön hier. Aber schwer zu heizen, ne? Schwer zu heizen.
Ja, aber muss geheizt werden, wegen der Kunstwerke, die ja natürlich hier in diesen vielen interessanten Ausstellungen sind.
Ja.
Also insofern, wenn es mal kalt ist, im Humboldt-Forum vorbeischauen.
Ja, also, immer. Ja, und zwar die teuerste Wärmestube Deutschlands.
müssten wir nochmal durchrechnen. Ich musste ja die ganze Zeit, seitdem wir uns verabredet haben, hier im Humboldt-Forum, im Schloss, im wiederaufgebauten Schloss, an eine Geschichte denken, eine Titelgeschichte, die mir über Sie geschrieben wurde. Sie erinnern sich möglicherweise, DB Mobil, das Bahnmagazin.
Ja, natürlich.
Und die Überschrift war herzerwärmend. Prinz Beisenherz.
Ja, Tatsache. Ja, ja, sehr schön. Ja.
Also insofern, der Prinz willkommen im Schloss.
Ich bin, glaube ich, der verhaltensunauffälligste Prinz, wenn ich so die letzten 24 Stunden mal kurz Revue passieren lasse.
Sie merken, wir sind hier schon so ein bisschen in Andeutung in der Agenda, die uns gerade beschäftigt, in den Themen des Tages. Die Reichsbürger werden eine Rolle spielen, ein Jahr Ampel. Dann haben wir noch ein Thema, da brauchen wir Sie, meine Damen und Herren, also hier im Publikum, im Humboldt-Forum, aber natürlich auch gerne zu Hause. Ich erzähle Ihnen gleich. Aber erstmal, das ist ja das Schöne an diesem Tag, wir können Entwarnung geben, ne?
Ja, ich
also 11:45 Uhr.
Heute der große Warntag, beziehungsweise es ist ja eigentlich der Karl Lauterbach Gedenktag, der Warntag, also der große Warntag, schön, dass ich das endlich auch habe. Ja, ich saß in einem Café in Berlin und um 11 Uhr ging es dann los, also mein Telefon funktioniert. Ich hatte gelesen, bei Twitter schrieb Peter Altmaier, die Älteren werden sich erinnern, der war mal Wirtschaftsminister, dass bei ihm nichts gepiept hat, gar nichts. Und ich hatte dann nur gesagt, ist das alte Nokia-Dienst 5110 oder wieso funktioniert das nicht? Also bei Peter Altmaier war alles tot.
Von Angela Merkel.
Ich denke mal, ja. Hier, Peter, kannst du behalten.
Aber das ist ja echt ein schlechtes Zeichen, glaube ich, für Peter Altmaier und für alle, bei denen es nicht gepiept hat. Ich habe nämlich gelernt, es gibt so die Billo-Provider, bei denen hat das nicht geklappt, weil die gesagt haben, lieber Staat, wenn ihr das wollt, SMS kostet 50 Cent. Das ist
ein bisschen wie bei der Corona-Warn-App halt eben auch. Ne? Also wenn du ein altes Telefon hast oder bist irgendwo im ländlichen Raum, dann kann es einfach auch passieren, dass du nichts mitbekommen hast.
Ja. Ich frage mal hier ins Publikum, haben Sie das mitbekommen? Ja, also hat es bei Ihnen gepiept und also das war ja so ein schriller Ton.
Ja.
Ich habe mich erschrocken, weil ich hatte diesen Ton neulich, als ich die Batterie irgendwie gequält habe.
Stimmt.
Der ist ganz ähnlich.
Das ist das erste Mal, dass in Berlin wirklich um 11 Uhr alle wach waren.
Aber es war 10.59 Uhr.
Ach, guck.
Bei mir, ja.
Ja, ich glaube, es stimmt. Bei mir war es auch. Wobei man, um dem Ganzen jetzt mal eine kurze, ernsthafte Note zu geben, man fühlte sich, ab und zu rutscht mir auch mal was Ernstes raus. Man kam natürlich nicht umhin, oder ich kam nicht umhin, kurz an die Situation beispielsweise in der Ukraine zu denken, in der das natürlich gang und gäbe ist. Also eine Situation, die uns völlig fremd vorkommt und man denkt, was ist denn nun schief gelaufen, ist in Kiew und sonst wo natürlich einfach der ganz normale Alltag.
Ja, ich meine, das zeigt natürlich, und das war ja auch immer wieder Thema, dass wir da zurückkehren in etwas, was wir lange nicht für nötig gehalten haben. Es ist ja der zweite Versuch. Im letzten Jahr gab es ja diesen Warntag.
Ja.
Ich kann mich erinnern, ich saß im Newsroom, also so ein Ort, wo man denkt, wenn es irgendwo Informationen gibt, dann dort.
Ja.
Und es war still.
Stimmt, ich saß irgendwo in Köln und da ist auch überhaupt nichts passiert. Also es war auch Totenstille. Aber das Ganze hat natürlich auch damit zu tun, was im Ahrtal geschehen ist. Ja. Und da merkt man natürlich, wie notwendig das manchmal ist, dass du da rechtzeitig die Warnsysteme hast, die dann halt eben auch greifen. Also extern und auch nach Möglichkeit bitte intern. Denn da haben wir ja nun im Laufe der Monate festgestellt, dass es da auch an einigem hapert.
Ja, Frage ist natürlich, was macht man dann als Bürger, wenn man das kriegt. Wir haben ja gerade schon gehört, so verschiedene Experten, die sagen so, ob man dann in den Keller geht, weil Luftangriff, oder gerade nicht in den Keller, weil Flut. Das sind natürlich auch so Dinge, die man im Zweifel noch lernen muss.
Ich glaube, dass wir als Bürgerinnen und Bürger aufgrund der doch recht positiven Erfahrungen der letzten Jahrzehnte in der Regel dann einfach gar nichts machen.
Ja.
Das ist einfach laut und das Gefühl ist aber immer da, ja komm, so schlimm wird es nicht sein. Weil wir uns ja immer irgendwie darauf verlassen konnten, also jetzt auch so wirklich national gesehen, dass das irgendwie ja auch alles wieder gut wird. Also im Einzelfall, glaube ich, wäre meine Reaktion, man guckt sich um, man hofft, dass es bald wieder leise ist, weil man möchte ja auch noch irgendwie Podcast hören oder Musik. Und dann war es das auch.
Ja.
Ich glaube nicht, dass ich irgendwo hin. Ich kann auch gar nicht in den Keller gehen, weil der ist voll mit Zeug.
Das wäre ja der erste Teil der Vorbereitung, ne? Das zu ändern. Ja. Ich musste mich erinnern, aber das zeigt eben auch andere Zeiten. Ne? Es spielt Ende der 80er Jahre, wir hatten noch Kalten Krieg.
Ja.
Ich war kleiner Junge in Ostniedersachsen, ungefähr 300 Meter entfernt von der deutschen
Grenze. Bedauerlich, Herr Frenzel, das ist bedauerlich.
Alleine zu Hause und hatte gerade im Sachkundeunterricht gelernt, diese verschiedenen Alarmsignale der Sirene, Chemieangriff, Atomangriff.
Wirklich?
Und in meinem kleinen Dorf spielte die Sirene verrückt, da war irgendwie ein Fehler. Und es kamen alle Signaltöne hintereinander. Und da saß ich dann mit meinen 8, 9 Jahren und dachte so, vielleicht ist das Ende. Aber ich habe dann, glaube ich, einfach, damals gab es ja irgendwie auch nur 2 Fernsehprogramme, irgendeins angemacht.
Absolut,
und war beruhigt.
Alle Signaltöne gleichzeitig, kenne das nur, wenn ich mit einem modernen Auto versuche einzuparken. Das ist schon stressig genug.
Das dürften die meisten schon wissen, ich sag's aber immer mal wieder, das ist ja das wiederaufgebaute Hohenzollern-Schloss in der Berliner Mitte, der letzte Kaiser, der hier in Amt und Würden war, oder vielleicht das mit der Würde können wir vielleicht teilweise streichen, war Wilhelm II. Man kann ja heute schon mal feststellen, Micky Beisenherz, gut, dass Deutschland ein neuer König erstmal erspart geblieben ist.
Ja, ne? An dieser Stelle großes Kompliment wieder einmal an die Taz, die heute titelte Steinmeier bleibt im Amt. Das ist also wirklich, ich glaube, Lukas Wallraff heißt der Mann, der sich immer die Titel ausdenkt. Ja. Liebe Grüße an dieser Stelle, also fantastisch, wahnsinnig witzig. Es ist natürlich nicht alles witzig an der Geschichte, auf der anderen Seite muss ich sagen, also wenn halt schon irgendwie Terror, dann bitte ab und zu auch mal so, dass man wenigstens mal ganz kurz auch da sitzt und denkt, okay, also dass man sich an diesen Figuren noch ein wenig ergötzen kann, das ist ja schon, also ich meine, dass Sie und ich heute kein Tweetsacko tragen, sondern das Normale rausgelegt haben, das hat ja auch seinen Grund. Ich witzelte gestern noch, dass das Gauland und, wie heißt der, Prinz Heinrich
der 13. Heinrich der 8. Prinz Preuß,
ja, wenn wir es einmal noch sagen wollen. Ist irgendwie auch ein Problem, wenn man klingt wie ein Maskottchen von einem Kölner Fußballverein, ne? Das ist auch schon an sich ein Krisensymptom. Na, ich dachte nur, dass die beiden sich einen Herrenmenschenausstatter teilen und dann wurde da schon wieder so nach dem Motto, das ist ja sehr lustig, nur weil er auch ein Tweet Sakko trägt, habe ich gesagt, das tut mir wirklich leid, dass ich nur wegen der Kleidung Gauland in die rechte Ecke gedrängt habe. Aber diese Querverbindung zur AfD, die gibt es ja, wie wir ja auch sehen, aufgrund der, nicht nur aufgrund der Justizministerin, die dort eingesetzt werden sollte.
Ja, eine ehemalige AfD-Abgeordnete.
Genau, ehemalige. Ja, und sie ist ja, und das finde ich bemerkenswert, sie ist ja noch Richterin, wenn ich mich nicht irre, sogar hier in Berlin.
Landgericht Berlin, ja.
Genau. Und das, was mit Jens Meyer in Sachsen geglückt ist, dass man nach dem Ausscheiden aus dem Bundestag, dass man gesagt hat, du kannst nicht zurück in dein Richteramt. Das scheint in diesem Falle bislang zumindest noch nicht erlaubt gewesen zu sein und wird sich jetzt hoffentlich ändern.
Ich finde das ja, das ist ja so das Schwierige bei diesem Thema. Es hat eben wirklich die absolut absurde Seite, ne?
Ja.
Also man denkt, was denken die?
Ja.
Also was denken die auch, wer auf sie wartet?
Ja.
Also wer das möchte?
Ja, ja, ungefähr 20.000 oder 21.000 Menschen in Deutschland, wenn man die aktuellen Zahlen sich anguckt.
Ich meine, das ist natürlich schon erschreckend hoch eigentlich angesichts der Absurdität auch dieser ganzen Reichsbürger Ideologie. Das heißt, und da gab es, glaube ich, auch häufig irgendwie so dieses Gefühl drüber lachen und lächeln reicht. Ne? Aber der problematische Teil ist natürlich auch, dass da ja eine bestimmte Gruppe eben auch ganz gut erreicht wird, nämlich Leute, die im Staatsdienst sind, bei der Bundeswehr oder waren zumindest, Zugang haben zu Waffen.
Ja.
Das ist natürlich der sehr seriöse, ernste Teil.
Ja, das Beruhigende da ist ja dann, wenn man hört, dass die Bundeswehr keine Munition hat, dass man sagt, okay, dann kann die zumindest keinen Schaden anrichten.
Ja, wohl, ich glaube, die ist da, diese Munition, die fehlt.
Ja, oder die ist einfach bei denen. Das
kann
natürlich auch sein. Also, dass ich stumpf, wie ich bin, darüber lachen oder lächeln kann, das hat natürlich auch damit zu tun, dass das Innenministerium und die entsprechenden Organe in diesem Falle offenkundig ihre Arbeit ordentlich machen und diese Netzwerke aufdecken und das auch in Zukunft weiter tun werden. Ich gehe davon aus, es ist damit ja noch nicht getan, es ist ja noch nicht erledigt. Also natürlich hat das Ganze auch einen ernsten Hintergrund und besorgt mich dahingehend, als dass halt eben die Bundeswehr und die Polizei an dieser Stelle auch immer wieder auftaucht. Und nicht nur, wenn man an Ereignisse wie in Hanau beispielsweise denkt, dann muss man sich immer die Frage stellen, inwieweit unterliegt die Polizei da auch internen Kontrollen, was ihre einzelnen Mitglieder angeht. Also
das ist ja
das
heute,
Thema wird uns ja immer wieder begleiten.
Genau, das ist das Thema, das heute auch unter anderem auch der Verfassungsschutzchef Haldenwang ins Spiel gebracht hat. Mal Klammer auf. Gut, dass da nicht mehr Hans-Georg Maaßen ist bei dieser Themenlage. Ne?
Das aber kann man eingedenk der jüngsten Äußerungen, glaube ich, nur unterschreiben. Ja.
Haldenwang, der sagt, wir müssen jetzt eigentlich dazu übergehen, dass wir alle Menschen, die in diese Position kommen, einer Regelüberprüfung unterziehen.
Aber dann nicht bitte polizeiintern, sondern nach Möglichkeit extern.
McKinsey.
Ja. Auch schön.
Ja, nee, aber ich meine, ich finde das, also das ist ja so ein total naheliegender Gedanke. Man denkt, ja klar, warum eigentlich nicht? Warum passiert das nicht schon längst?
Ja.
Aber wir sind auch, Anfang des Jahres habe ich mich damit intensiver beschäftigt, weil wir einen 50. Jahrestag hatten, 72, der allseits geliebte Willy Brandt, der damals den radikalen Erlass erlassen musste, auch auf politischen Druck hin, weil man sich Sorgen machte, zu viel junge Kommunistinnen und Kommunisten, die irgendwie den Staat unterwandern. Mhm. Und damals war ja schon auch eine der Erkenntnisse, Generalverdacht ist nie gut. Und ich frage mich manchmal, ob man das irgendwie trotzdem noch zusammendenken muss oder ob wir da einfach eine ganz andere Situation haben.
Ja, wir haben eine ganz andere Situation, weil sie ja jetzt dann mehr und mehr von rechts kommt, wie wir ja jetzt immer wieder feststellen. Also die Bedrohung, die ist ja statistisch gesehen zuvorderst von rechts. Und ich glaube jetzt zwar nicht, dass der Radikalenerlass zurückkommt, aber dass man da genau hinschauen muss, wen man in welche Ämter hieft, das wird einem ja immer offensichtlicher. Und irgendwie und gegen Generalverdacht kann man am besten immer agieren, indem man im Detail sich intern entsprechend kontrolliert, dann entsteht dieser Generalverdacht nicht. Aber wenn du da keine vernünftige Prüfung hast oder wenn die Behörden sagen, das regeln wir intern, ja, dann weiß ich nicht, ob sich das jemals ändern wird.
Ja, das war. Ich habe ja auch nochmal gedacht bei dieser Frage der Gefährlichkeit, ne? Also, dass da jetzt der Volksaufstand erfolgreich wäre und die Leute hier unter den Linden jubeln und sagen, endlich die Befreiung. Ich meine, ich glaube, darüber muss man nicht reden.
Ja.
Aber auch, ne, wenn wir schon in Erinnerung sind, dieser Blick auf Weimar, auch das 100 Jahre der Tod an Walter Rathenau. Wir haben so diese politischen Morde gehabt, wo auch gerade so in dieser Anfangsphase, wo man auch gesagt hat, auch als Hitler auf München zumarschierte, keine nennenswerte Größe, hat keinen Erfolg, aber ja dann doch eben so Schaden anrichten kann durch einen gezielten politischen Mord, durch die Stürmung des Reichstags, der was ja geplant war. Ne?
Ja.
Wir hatten ja auch im Umfeld der Reichsbürger diese Idee, diesen Plan Lauterbach zu entführen.
Ja, ja.
Also da merkt man ja doch schon irgendwie zwar keine Massenwirkung, aber eben politisch.
Na absolut. Also man muss ja auch nicht nur auf Walter Rathenau, man kann auch auf Walter Lübcke schauen und dann da endet dann natürlich die Komik. Dann siehst du in diesem Falle schon, dass aus diesen Ideologien, aus diesen, nennen wir es mal sehr wohlwollend und trotzdem in Gänsefüßen politischen Überzeugungen, am Ende dann auch, dass es natürlich in Gewalt mündet und im Mord, im politischen Mord.
Müssen wir da nochmal mehr über die AfD reden? Das ist ja jetzt auch eine Debatte.
Ich glaube, es lohnt immer über die AfD zu reden, vor allen Dingen dann, wenn sie keine Kleinstpartei mehr sind, wie sie es irgendwann mal zu Beginn waren, sondern so stark sind und das übrigens ja auch nicht nur im Osten. Und es ist ja kein Zufall, dass es diese Querverbindung zur AfD immer wieder gibt. Und dann, gerade dann, lohnt natürlich auch der Blick. Übrigens, diese Frau, deren Doppelnamen ich jetzt gerade nicht im Kopf habe, aber unsere...
Ich finde es auch okay, wenn man diese Namen nicht...
Ich glaube auch. Ja, es ist ja nun eine Frau, die von Alice Weidel vor 3 Jahren noch gelobt wurde. Als starke Stimme in Berlin, als fähige Justizexpertin. Also da diesen Konnex herzustellen, ist nicht so schwer.
Mhm. Ich versuche jetzt noch mal ein bisschen amüsant bei dem Thema zu enden.
Ja.
Übrigens, Lob gestern von Sandra Maischberger, da waren sie ja zu Gast.
Ja.
Und die sagte ja auch, dass sie es immer noch schaffen, bei all diesen Themen irgendwie den Humor nicht zu verlieren.
Ja gut, also das mag ja auch der ein oder andere kritisch sehen auf der anderen Seite. Also ich habe auch noch keinen bei Twitter gesehen, der es geschafft hat, ein gegenteiliges Gesprächsergebnis zu erzeugen. Also kann ich es ja auch mit Humor versuchen. Aber halt eben auf Grundlage dessen, dass ich das Gefühl habe, dass der Rechtsstaat dann doch funktioniert.
Mhm. Mein schmunzelnder Abschlussgedanke dazu, als ich gelesen habe, dass diese Umstürzler das auslösen wollten durch ein Signalwort, das über Radio verbreitet wird. Da war ich natürlich als Radiomann, habe ich mich geehrt gefühlt und habe gedacht, dass jemand glaubt, dass Radio diese Kraft hat.
Ja.
Aber es zeigt ja irgendwie auch so ein bisschen, das ist so wie Putschplanung aus den 50ern. Ne?
Ja, aber sie wollen ja im Grunde genommen ja auch irgendwo Ende des Zweiten Weltkrieges wieder ansetzen. Ne? Also von daher passt es ja irgendwie. Ja. Ich bin nur traurig, dass in diesem Schattenkabinett kein Platz für Gloria von Ton und Taxis war. Ne? Das ist nicht einfach unfair?
Ja, ja, wahrscheinlich war einfach die Kabinettsbildung noch nicht abgeschlossen. Heute ist es genau ein Jahr her, da mussten wir anfangen umzulernen. Bundeskanzlerin Merkel ist nicht ein Wort.
Muss ich jetzt schon Buh schreien?
Auf wen bezogen?
Ja, auf Merkel.
Ach so.
Das hat sich ja sehr gewandelt.
Ja, Micky Beisenherz, das ist natürlich echt schon interessant, weil das war meine erste Frage an Sie, aber auch gerne an das Publikum hier im Humboldt-Forum. Meine Beobachtung zumindest, die Merkel ist so weg, also die war so schnell weg, darf ich mal fragen, wer vermisst denn Angela Merkel? Also so richtig so, dass man denkt, ach, wäre schön, wenn die noch Kanzlerin wäre. Ah, ja, also so einzelne Hände sehe ich.
Ja, doch, da, aber ein Herr zeigt doch, also zeigt auf und ist doch, also er wirkt überzeugt von dem, was er gezeigt hat.
Gut. Also Bundeskanzler Scholz ist natürlich das neue Wort, weil ich wollte es natürlich nicht hier unerwähnt lassen.
Genau, ja.
In einem Jahr.
Der Zeitenwende-Hals. Ne?
Ist das neu? Ist das von Ihnen?
Das habe ich mir gerade ausgedacht.
Okay.
Ja. Ist aber natürlich nicht ganz fair. Stimmt ja auch nicht. Also nicht wirklich.
Das ist übrigens die nette Methode der Kommentatoren.
Einfach mal was reinwerfen und sich dann wieder zurückholen. Nein. Ja. Soll ich ihn schon beurteilen? Soll ich Olaf Scholz schon beurteilen?
Also es gibt ja die berühmte Notenvorgabe. Ich glaube, es hätte gar keine angefangen, wenn nicht der SPD-Chef Lars Klingbeil irgendwann eigentlich ungefragt irgendwie gesagt, also so aus La Menge raus, ja, ich würde uns eine 3+ geben. Ja,
eine 3+. Und da denkt man natürlich, so einen Lehrer hätte ich auch gerne gehabt. In Mathe zum Beispiel. Da wäre ich nicht sitzen geblieben.
Ich fand das ich muss sagen, ich fand das echt angenehm bescheiden.
Ja.
Weil ich meine, normalerweise würde man doch so als Regierungsmensch sagen, ja, ein paar Probleme, 1- oder vielleicht ein 2+ oder
also
so.
Also von Scholz wäre mit Sicherheit eine andere Note gekommen.
Herr Scholz hätte die Frage wahrscheinlich einfach erstmal ein halbes Jahr gar nicht beantwortet.
Genau, und Herr Scholz hätte gesagt, Benotungen sind gut, Noten sind richtig, auch im Schulsystem sind Noten nicht zu vernachlässigen.
Die Sozialdemokratie hat sich in den letzten 150 Jahren immer wieder dafür eingesetzt, dass die Noten besser werden.
Richtig.
Für alle.
Ja, ich glaube in der allgemeinen Beurteilung der Bundesregierung, da gibt es eigentlich so zwei Stränge. Das eine ist die Arbeit und das andere ist die Kommunikation. Und in der Kommunikation sind ja eigentlich alle unisono der Meinung, also besser als eine 5 wird's nicht, während die Arbeit in der Regel relativ positiv bewertet wird. Und da würde ich mich anschließen, alleine wenn man bedenkt, was es alles zu regeln gibt. Also so, ich glaube, eine derartige Aufgabe hat noch keine Regierung vor der Brust gehabt. Angela Merkel hat es ja gerade in dem Interview in der Zeit auch gesagt, dass sie so die ersten 2 Jahre so als relativ angenehm empfunden hat. So, ja, mal gucken, was so hier los ist und so. Und dann, diese Zeit hatte ja in der Ampel niemand. Also die hatten ja noch nicht mal 2 Stunden.
Ja.
Mussten den brennenden Flieger sofort hochziehen und das hat sich seitdem ja auch nicht geändert.
Genau, erst das Triebwerk Corona, das gebrannt hat, die von Putin angeschossenen anderen Triebwerke.
Ja.
Ja. Ich habe eine Frage noch einmal zu den politischen Methoden, aber ich wollte diese Frage auch noch mal an Sie stellen hier im Publikum. Sie können gerne mal mit Fingern zeigen, welche Note Sie denn dieser Regierung inklusive natürlich Bundeskanzler Scholz geben würden. Die einfachste Handbewegung ist natürlich die 5, ne? Aber wenn Sie so ein bisschen, also
ich sehe eine 2, ich sehe eine 3,
okay, ja.
2, 3, also so irgendwo eine 2-3+, irgendwo so, oh, da ist eine 4. Da ist
okay.
Nee, aber ich würde das so, also mein, wie ich es von der Seite hier aus sehe, sind wir irgendwie bei einer 2-, würde ich sagen.
Ja, ich denke auch.
Ja.
Also ein bisschen besser als Lars. Na, sieht den Schnitt wieder hoch, da sehe ich mehrere 4. 4 ist auch ganz gut zu halten. Ne, fingermäßig.
Ja, ja.
3 ist, glaube ich, echt auch.
3 ist schwer, ja.
Und 2 sieht immer wie so ein Victory aus.
Victory-Zeichen, ja.
Aber jetzt meine Frage zu diesem Politikmodus. Ich habe ja so eine Beobachtung, und da muss ich dann immer an den guten alten Mario Adorf denken, Kehroyal, ich scheiß euch zu, wenn
ja,
du Geld.
Ja.
Also, dass das so irgendwie so...
Jetzt Deutschland, Deutschland, ich schiebe dir hinten und vorne rein.
Genau.
Dann bist du so mürbe und so fertig und dann habe ich dich.
Also, Sie sind textsicher, super.
Ja, ja. Ich habe natürlich das Didelbuch von Claudius Seidel schon gelesen, da habe ich natürlich nochmal nachgearbeitet.
Aber in der Sache, ne?
Ja.
Es ist natürlich wirklich, wirklich, jetzt auch nicht erst seit Scholz, das fing ja schon mit Merkel und Corona an, aber doch wirklich irgendwie so diese Grundmethode geworden. Problem, eiliges Problem.
Ja.
20 Milliarden Etat, 50 Milliarden Etat, 100 Milliarden Etat.
Sondervermögen. Also da, wo der Etat endet, da beginnt das Sondervermögen.
Genau.
Das ist ja auch irgendwie sehr schön. Und es wird ja mal von der Methode Gießkanne gesprochen, was ja Gärtner mehr und mehr erzürnt, da die Gießkanne ja sehr zielgenau arbeitet. Und das ist ja irgendwo zwischen Sprinkleranlage und Monsun, was da gerade passiert. Ja. Und so Stichwort Tankrabatt und derlei Dinge. Und vieles, und ich glaube, das ist das handwerkliche Problem, das die Ampel zunehmend hat, ist die Ungenauigkeit, wenn es darum geht, wo genau kommt das Geld an? Und das wird sie natürlich auch noch begleiten. Also entweder geht es um die 100 Milliarden für die Bundeswehr, wo das Geld teilweise noch gar nicht abgerufen wurde, weil man überhaupt nicht genau weiß, wohin. Oder du hast halt eben so als schrecklichstes Beispiel den Tankrabatt, der dann wirklich bei ganz vielen ankommt, die es nun echt nicht gebraucht hätten.
Ja. Da sind wir schon bei Christian Lindner,
ja.
Den ich hier vor mir habe, nicht leibhaftig, aber im Interview im Tagesspiegel, der übrigens die Kernaussage geliefert hat, sie müssen sich mich als glücklichen Menschen vorstellen.
Oh, Sisyphus.
Ja,
toll.
Er rollt und rollt und rollt.
Ja. Ja, ja. Ja, ja.
Aber schön ist die Stelle.
Aber es geht immerhin bergauf, ne? Bei Sisyphus.
Ja, aber dann auch.
Ja, ne? Ja, das ist richtig. Ja, ja.
Gut. Schön ist die Frage und vor allem die Antwort. Herr Lindner, wie sehr hat das eine Jahr in der Regierung Sie verändert? Und diese Antwort, die ist so, also dagegen ist Scholz und Maat gar nichts. Trotz der enormen Möglichkeiten des Amtes stößt man immer wieder an Grenzen. Sowohl an die eigenen, aber auch rechtliche und politische Grenzen. Einzelne Entscheidungen wirken sich teilweise schnell aus, nicht zuletzt an den Kapitalmärkten.
Toll.
Ja.
Also das mit den rechtlichen Grenzen, das hätte theoretisch jetzt auch Prinz Heinrich, der neue Bundeskanzler, sagen können. Ja,
König,
also scheiß König. Demokratie ist im Grunde genommen ja die Aussage.
Ja, aber ich finde es auch, also ich meine, das ist ja eine sehr persönliche Frage
offenbar
gewesen in diesem Interview.
Ja.
Und ich habe mich gefragt, was hätte Robert Habeck
wohl
geantwortet?
Ja, Robert Habeck hätte natürlich erstmal den Kopf so...
Für Energie, Putin, ich kann nichts mehr sehen, trau nicht mehr bei den Augen.
Sowas dann irgendwie, also er hätte natürlich, da wäre schon wieder das Müsli mit Wasser aufgegossen worden, also er hätte sich da als zerstreuten Zweifler gegeben, hätte natürlich, ich meine, man muss ja nur die Fotos von Habeck sehen, also der Mann ist ja rasend schnell gealtert im Amt und ist eigentlich dauerhaft unrasiert. Wie sagte der große Populärphilosoph Tommy Schmidt, Robert Habeck sieht aus wie jemand, der in einem Hollywood-Film sich, der wird im Krankenbett wach, reißt sich die Schläuche und Drähte ab, weil er sagt, ich muss meine Tochter retten. Und das fand ich irgendwie ein super griffiges Bild, weil er wirkt jetzt so im Dauerkrisenmodus immer so komplett verstrubbelt. Und ich glaube, er hat meines Erachtens auch die mieseste Aufgabe von allen in der Koalition. Der muss halt die ganze Drecksarbeit machen. Also ich finde die Arbeit von Annalena Baerbock fantastisch. Gerade auch im Abgleich mit ihrem Vorgänger ist das natürlich toll. Aber natürlich
war das gehört... Das war Klaus Kinkel, ne?
Ja, Klaus Kinkel. Aber natürlich gehört zur Wahrheit auch, dass jemand wie Habeck dann dahinterher kehren muss. Denn auf der einen Seite verteilst du halt Haltungsnoten, wie dass man die Menschenrechte anspricht, in China oder im Iran oder sonst wo. Aber die Wirtschaftspolitik muss dann ein bisschen hinterherräumen und im Zweifel auch das Machbare umsetzen. Das ist natürlich wahnsinnig unangenehm, gerade für jemanden, der von den Grünen kommt.
Ich frage jetzt mal nicht nach der Note für Robert Habeck, weil dann, wenn das Ergebnis kommt, dann sagen wieder alle, wir machen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk immer so Habeck-Werbung.
Ich wollte gerade sagen, wenn man jetzt wenn man sich des Verdachtes entledigen möchte, dass man als öffentlich-rechtlicher verliebt in Robert Habeck ist, dann muss man ihm jetzt einfach pauschal eine 5 geben. Aber alleine, dass er die Kommunikation und die Fassbarkeit,
er hat das Potenzial.
Natürlich, na, dass er die Fassbarkeit zurück in die Politik gebracht hat, alleine dafür gebührt ihm ja schon Lob und Anerkennung, dass jemand so nahbar geworden ist.
Wir sind heute mal der Zeit voraus im Humboldt-Forum mit unserer Deutschlandfunkkultur Live-Radio-Show. Erst morgen um 10 Uhr wird es nämlich das Wort des Jahres geben, aber wir dachten, das kriegen wir doch schon mal selber hin. Also Sie hier als Publikum, Sie haben uns lauter Zettel jetzt hier mitgegeben, Micky Beisenherz und mir, was Ihr ja persönliches Wort des Jahres ist. Wir haben ja schon vorher gesagt, so Zeitenwende wäre ein bisschen unkreativ.
Ja.
Micky Beisenherz, wollen Sie mal anfangen? Was haben Sie da so?
Ja, ich fange an mit Wumms, ne?
Ja, da kann ich wie heißt das beim Kartenspiel? Stich, Doppelwumms.
Doppelwumms. Oh. Sehr gut. Sehr gut. Ja, muss man, glaube ich, nicht erklären.
Nee. Dann, muss halt nur noch passieren, ne?
Ja, das ist allerdings richtig. Dann bleiben wir gleich in diesem Themenbereich. Hoffnung.
Das ist schön.
Ja, ich weiß jetzt gar nicht, ob das ein, also das Wort des Jahres wird ja immer gekürt in Anbetracht dessen, ob ein Wort häufig benutzt worden ist und wie gängig es war. Ich weiß nicht, ob das Wort Hoffnung relativ häufig benutzt worden ist im Zusammenhang in diesem Jahr, aber...
Die Hoffnung stirbt zuletzt, wahrscheinlich, ja, in diesem Zitat. Ne?
Ja, aber es ist schön, also als, schön. Als Nein, Wunsch.
Ja, ich finde es gut. Wir haben ja auch nach dem persönlichen... Wort gefragt. Ich habe jetzt hier, aber da sind, man merkt echt, Ukraine rauf und runter und vor allem Ukraine folgen, 9 € Ticket Tankrabatt.
Ah ja.
Ja, das ist ja einiges zusammengeschoben.
Ja, ja. Aber es entspringt ja demselben Geist oder demselben Kabinett. Mhm. Oh, jetzt habe ich auch ein schönes Wort. Also der Inhalt ist nicht schön, aber es ist auf jeden Fall hängen geblieben. Und zwar länger, als es ihm lieb sein dürfte. Sozialtourismus.
Ah, Friedrich Merz.
So dieser braune Testballon, der dann relativ schnell zerplatzte.
Ja, woher darf ich hier mal eine Minderheitenmeinung an den Tag legen?
Ja.
Weil der dafür ja so gescholten wurde.
Ja.
Ich muss ja sagen, ich beobachte das, was Friedrich Merz macht, mit einiger Freude und Genugtuung, weil ich das Gefühl habe, dieses Versprechen, auch diese Leerstelle, dass da jemand eine konservative Oppositionsführerschaft, ja, und wirklich auch Opposition übernimmt, das kriegt er hin, das macht er. Und ja, da muss man vielleicht auch manchmal so ein bisschen kratzen, so in dem unappetitlichen Bereich.
Ja, und unappetitlich war es auf jeden Fall. In diesem Falle war es halt bemerkenswert, er hat es halt einfach versucht. Ne, er hatte da irgendwo in diesem CDU-Chat, hat er den Flixbus gesehen, Ukraine hin und zurück und dachte, ich probiere es jetzt einfach mal. Mal gucken, was passiert. Und dann war natürlich die Welle so extrem, die ihm da entgegenschlug und hat er gemerkt, okay, also es verfängt nicht wirklich. Was ich lustig fand im Zusammenhang mit Opposition war, dass jetzt Markus Söder gerade gesagt hat, schauen Sie, was ich beobachte, das ist Eitelkeit und interne Kämpfe spalten die Ampel. Wo ich dachte, Markus Söder war völlig geschockt, dass Eitelkeiten teilweise politische Erfolge der eigenen Partei behindern. Muss er aus allen Wolken gefallen sein. Ja.
Das ist übrigens das Schöne an Politik und auch für Politiker, dass sie solche Sachen einfach so sagen können, als wäre vorher nichts gewesen. Ne? Also, ja, dass sie dieses innere Selbstbewusstsein haben.
Aber ist es denn nicht auch manchmal so, also die menschliche Superkraft ist ja auch das Vergessen. Was, glaube ich, im Zusammenhang mit den Corona-Maßnahmen wirklich gut ist, dass wir oft auch vergessen, was für ein, entschuldigen Sie bitte mein Sprachgebrauch, für einen Scheiß teilweise da passiert ist. Aber auf der anderen Seite merkst du, wenn du die Umfragen dir anhörst, wie viele Leute schon wieder sagen, also die Union könnte ich mir sehr gut in der Region vorstellen, wo sie sagen, sag mal, habt ihr alle komplett vergessen, was da teilweise gelaufen oder vor allem nicht gelaufen ist? Also nach einem Jahr Ampel finde ich, aber gut, ist okay. Also,
ja, aber ist auch ein bisschen normal, glaube ich, ne?
Ja.
Eine neue Regierung, dass dann so ein bisschen die,
ja,
runtergeht. Ja. Und was soll man dann sagen?
Ja. Na, ich glaube, in diesen miesen Umfragewerten manifestiert sich auch ganz häufig einfach die Enttäuschung darüber, wie schlecht die Zeiten sind.
Ja.
Also die Ampel versucht da ja irgendwie verzweifelt entgegenzusteuern, aber es ist halt auch einfach diese Permakrise da und irgendwie muss man diesem Unmut ja auch Luft lassen.
Wir sind ja beim Wort des Jahres, fällt mir gerade ein.
Ja.
Und ich habe ja noch mal bei Twitter geschaut, wo wir ja auch gefragt haben, schwanke zwischen Resilienz und Großrazzia. Krieg, Putins Krieg, Spezialoperation, militärische Spezialoperation,
klar,
ne? Da merkt man halt auch so. Aber das ist, glaube ich, eher Unwort des Jahres. Ne?
Das ist definitiv das Unwort des Jahres und wahrscheinlich auch das Versagen des Jahres. Denn wenn etwas wirklich missraten ist, dann ist es ja diese Spezialoperation, was für Putin ja auch zunehmend zum Problem wird. Denn man möchte ja intern auch mal den einen oder anderen Erfolg vermelden und den gibt's ja nun wirklich nicht, erfreulicherweise. Mhm. Ich habe hier übrigens noch das Wort Twitter.
Ah, ne? Ja. Ja.
Ich weiß gar nicht, ob das in der breiten Öffentlichkeit wirklich ein Thema ist. Ich glaube, da sind so Begriffe wie Hoffnung, Sozialtourismus oder auch Spezialoperationen wichtiger. Ich hätte aber auch noch ein Wort beizusteuern.
Ja.
Und zwar das Wort Hochdruck.
Hochdruck?
Ja, das Wort Hochdruck, jetzt nicht als eigenständiger Begriff, aber in Sätzen taucht der Begriff immer wieder auf. Wir arbeiten mit Hochdruck an der Gasumlage. Wir arbeiten mit Hochdruck an den Entlastungspaketen. Wir arbeiten mit Hochdruck an der Gaspreisbremse. Wir arbeiten mit Hochdruck an den Lieferungen für die... Also, und das, weil wir ja über ein Jahr Ampel sprechen. Also dieses ganze Projekt steht ja unter dem Begriff meines Erachtens Hochdruck. Es ist dauerhafter. Ich glaube, nur Nord Stream 2 hat gerade keinen Hochdruck, weil der woanders entweicht.
Es blubbert in der Ostsee. Ja, es ist interessant. Ne? Da sind wir auch wieder ein bisschen bei dieser Politikmodus-Frage, weil man stelle sich vor, ein Minister geht vor die Bundespressekonferenz und sagt, wir haben da das vor, ja, das machen wir mal so nebenbei, ja, und das ist so ein Nebenbei-Projekt, genau, für die nächsten 5 Jahre, stecken, ja, wir nicht so viel Energie rein. Das, ja, das würden wir natürlich auch einfach gar nicht, also da würde die Presse sich das Maul zerreißen, total, und runterkommentieren, keine, ja, Energie dahinter. Ne?
Ja, also absolut.
Insofern, das passt auch so ein bisschen zu diesen Milliardenpaketen. Man kann ja auch als Bundesminister gar nicht mehr vor die Presse treten, wenn man nicht mindestens 5 Milliarden dabei hat. Ne?
Ja, das ist so, ich weiß gar nicht, wer das sagte. Ich glaube, ich habe es hier auch bei Studio 9 gehört, dass der Torwart beim Elfmeter auch ab und zu sich einfach bewegt, nur um irgendetwas zu machen, um zu signalisieren, okay, ja, ich bin da, also, aber letzten Endes gehalten werden muss er dann irgendwann ja trotzdem.
Das ist wahr. Wir hatten ja Zeitenwende so ein bisschen rausredigiert vorab schon, deswegen lese ich aber hier trotzdem mal die schöne Variation vor, Zeitlupenwende.
Ja, sehr gut, das habe ich von Tina Hassel auch gestern gehört bei Maischberger.
Okay, ja, gut. Ja, schönes Wort. Und jetzt zum guten Abschluss. Das kannte ich noch nicht. Es gibt offenbar ein deutsches Wort für Mansplaining, also dass Männer, gerne auch Frauen, immer die, ja, Welt erklären, erklären.
Oh, schön. Sehr, ja, gut. Habe ich auch noch nicht gehört.
Ich frage mich jetzt so ein bisschen, warum das hier aufgeschrieben
wurde. Kann ich nur verstohlen hüsteln?
Also ich glaube, das kommen wir unter den Tisch.
Nächste Woche wird der Jagoda Marinic einladen, dann passiert
ja,
das nicht.
Wir hatten ja jetzt übrigens, Sie sind der erste Mann, den wir hier eingeladen haben. Wir hatten 3 Frauen hier.
Tut mir wirklich leid, dass ausgerechnet Sie das hier miterleben müssen, aber ich wusste es ja auch nicht.
Wir steigen aus bei diesem Thema Wort des Jahres mit The New Normal. Und ich würde sagen, warten wir mal ab. Morgen 10 Uhr gibt es das offizielle Wort des Jahres. Aber ich meine, wenn die uns zugehört haben, ist eigentlich alles schon vorab geklärt, oder?
Wir mehr Hilfe können wir nicht mehr leisten.
Und wir trauen uns ja nicht mit allen Gästen auf das Parkett des Boulevard.
Ja.
Aber bei ihm mache ich mir keine Sorgen, dass er das vielleicht doch hinkriegt. Weil sie auch so die Stars und Sternchen des deutschen Boulevards auch schon zum Teil im Dschungelcamp begleitet haben.
Das ist schon vorgekommen, ja.
Ja, aber nicht nur in solchen Formaten. Was ich gerne ansprechen möchte, ein wichtiger Termin. Heute startet die Netflix-Doku Harry and Meghan, also über die ehemaligen Royals, die es ja nicht mehr sein wollten, weil sie so viel Scheinwerferlicht nicht wollten.
Das sind die zwei, die sich aus der Öffentlichkeit zurückziehen.
Genau, ne? Genau. Tja, was macht man da? Eine Doku, ne?
Ja, absolut, selbstverständlich.
Der Standard, die österreichische Zeitung, die schreibt heute, wissen Sie, was Sie tun? Ich gebe die Frage mal weiter.
Ja, es ist ja für mich, dass das heute ausgeschaltet wird, das ist ja im Grunde genommen für mich wie Maria Empfängnis als treuen Katholiken. Das ist ja das absolute Hochamt, das muss man einfach sagen. Ich glaube gar nicht, dass ich es mir angucken werde, weil ich den Trailer, den fand ich schon also so jämmerlich auf seine Art und Weise. Und er war natürlich auch schon entsprechend geschnitten. Du siehst dann diese teilweise auch aus anderen Meldungen zusammengeklaubten Bilder, die gar nicht aus der Lebenswirklichkeit von Harry und Meghan stammen. Dann hast du dieses eine Bild, diesen einen Frame, der auf Herzogin Kate gesetzt ist, da ist also der Ton schon gesetzt.
Große Konkurrentin.
Das ist die große Konkurrentin, das ist die Böse. Und die Frage ist halt immer, also wie sehr will man das eigene Leben noch so zum Braunkohlebergwerk machen? Ja. Also wie lange soll das gehen?
Ne? Die Frage ist natürlich auch, wie sehr hat man was unter Kontrolle? Ne? Das gibt ja offenbar dieses Bedürfnis, bei Prominenten nachvollziehbares Bedürfnis, zu entscheiden, was gebe ich preis und wo sage ich, nee, das ist Privatsphäre. Ja, aber das beobachten wir ja immer wieder, ne? Dieses berühmte Bildzeitungsphänomen auch.
Absolut, absolut. Also für mich war der Adel eigentlich immer Pferdesport, Jagd, Angeln und Natur. Und jetzt sind es halt einfach die Kardashians. Und das ist natürlich hochgradig unwürdig. Vor allem ist es sehr witzig, wenn man bedenkt, dass ja es immer diese Regel gab, wie war das? Never complain, never explain im britischen Königshaus. Und das ist ja genau das Gegenteil.
Die Aussage der Queen.
Ja, ja. Und jetzt jetzt hast du da wirklich die Edelgeißens von Windsor. Also die, mir tut Harry auch ein bisschen leid, denn er ist mit dieser Schauspielerin aus Hollywood zusammengekommen und glaubte, den großen Fang getan zu haben. Sie übrigens natürlich auch. Sie dachte auch, sie ist jetzt eine Prinzessin und ist jetzt bei den Royals und stellt vor Ort fest, A, den zweifelsohne vorhandenen Rassismus, der den natürlich innewohnt, aber auch diese unglaublichen Verpflichtungen, die damit einhergehen. Diese ganzen Termine, die natürlich Harry kennt, weil er damit aufgewachsen ist, sie aber als Schauspielerin, die für Events gebucht wird, irgendwann sagt, ja, und das muss ich jetzt alles ehrenamtlich machen.
Nein, das gab es doch schon mal, diese Geschichte im britischen Königshaus, oder?
Ja, absolut. Nein, aber das ist Tatsache. Nein, aber das konnte ja nicht gut gehen. Und dann nimmt sie, also dann sagt sie ihm, pass auf, du musst dich von dieser Familie lösen und wir gehen jetzt nach Hollywood. Das ist ja dann eher ihr Home-Turf und dann kapitalisiert man das Ganze. Ich meine, klar, das britische Königshaus wird sowieso kapitalisiert. Ich habe zu Hause noch eine Tasse von Prince Andrew. Das ist die einzige, die ich sehr, sehr günstig habe, überraschenderweise. Und aber das führt natürlich dazu, dass dieser bedauernswerte Mann zunehmend von seiner, es ist ja am Ende dann doch auch seine Familie, von seiner Familie gespalten ist und am Ende ist der arme Kerl irgendwann alleine und so uninteressant, dass die Leute sich lieber die Parlamentswahl auf den Färöerinseln angucken, als noch irgendein Interview mit ihm zu lesen.
Es gibt ja heute auch noch einen ernsten Teil zu dem großen Themenkomplex, was gebe ich preis, was gebe ich nicht preis und wie viel Kontrolle habe ich darüber. Der Europäische Gerichtshof, diese Woche übrigens 70 Jahre alt geworden, herzlichen Glückwunsch, hat heute Morgen entschieden, da ging es um so einen Fall, da waren so Investoren, die, da lief es mal nicht so gut und wenn man die gegoogelt hat, dann hat man da auch entsprechende Artikel gefunden.
Ja.
Hat sich aber als nicht wahr herausgestellt, das waren eher Gerüchte. Ja. Und die haben jetzt eben bis auf die höchste Instanz geklagt und gesagt, Google, lösche das, das ist Verleumdung, das macht uns unser Geschäft kaputt. Ja. Und der EuGH hat dem jetzt stattgegeben, der Europäische Gerichtshof hat gesagt, ja, das ist so, wenn was offensichtlich falsch ist, dann muss das gelöscht werden.
Ja.
Die Beisenherz, können Sie gleich mal gucken, ne, was dann alles weg muss, oder?
Gott, was über mich schon alles geschrieben worden ist. Also wenn ich nicht andauernd an meinem Wikipedia-Eintrag selber rumschreiben würde, da wird ja überhaupt nichts Positives im Netz stehen. Nein, also ich halte das schon grundsätzlich für richtig, denn Google ist natürlich auch eine ganz große Gerüchtemaschine und die interessantesten Sachen kommen dann automatisch nach oben und das, was besonders interessant ist, sei es auch nur ein Gerücht oder eine Unwahrheit, wird natürlich auf eine Art und Weise dann irgendwann dann doch zu einer gefühlten Wahrheit und das möchte man nicht über sich lesen, egal ob man eine Privatperson ist oder ob man ein Unternehmen ist, das ist natürlich geschäftsschädigend, das ist klar. Und ich kenne auch Google-Algorithmen, die für mich auch nicht immer nur positiv gewesen sind, wo man denkt, okay, jetzt muss langsam mal irgendwie auch mal wieder was Positiveres da stehen, weil du möchtest ja nicht immer, dass der erste Treffer etwas ist, was du eigentlich gerne ungeschehen machen würdest.
Ja, wobei, ich meine, da steckt ja auch dann schon wieder fast eine grundsätzliche, prinzipielle, philosophische Frage drin. Ne? Also, weil es ist ja doch wieder dann die Kontrolle.
Ne? Ja.
Und wir können ja schon ahnen, gut, das ist jetzt eine rechtliche Frage, da gibt es eine Klärung, aber dann könnte man sich vielleicht die guten Treffer kaufen, ne? Also so diese Weiterentwicklung.
Wird wahrscheinlich auch irgendwie passieren, ne? Also es gibt ja auch, ich will jetzt keine Namen nennen, aber es gibt ja auch große Unternehmer und Schauspielerinnen, Gatten, die sich ganze Bot-Armeen halten, die positive Dinge über dich ins Netz schreiben. Super Typ, klasse, gefällt mir richtig gut in der Jury, es sollte mehr von denen, wann wird der endlich Bundeskanzler? Also das, auf die Art und Weise verändert sich ja auch Wirklichkeitswahrnehmung, das ist dann gesteuert. Aber ich finde es schon fair, dass man die übelsten Falschbehauptungen dann irgendwie aus dem Netz auch tilgen kann. Das ist ja auch das, was wir bis vor kurzer Zeit ja auch von Twitter erwarten durften, dass halt Falschmeldungen und Fehlinformationen dann einfach rausgefiltert werden.
Ja, großes Thema auch Twitter, ne? Diese Frage, bleibt dieser Raum als Debattenraum erhalten? Aber ich würde noch mal einmal ganz kurz Meghan, Harry aufgreifen und auch so ihre Erfahrung auch so mit deutschen Promis und die es werden.
Ja.
Bräuchte man da eigentlich so eine Art Training oder gibt es das auch? Also dass gerade wenn Leute irgendwie so aufsteigen, dass es dann so Leute gibt, die so ein bisschen an die Seite nehmen und sagen, ich erkläre dir mal ein bisschen die Prinzipien des Geschäfts und pass auf und da Fallstricke.
Das wäre wahrscheinlich, also vielleicht zunächst erstmal nicht zu Bild TV gehen, das wäre vielleicht schon mal ein guter Tipp am Anfang. Achtung Reichelt. Nein, also ja, ein Medientraining wäre sicherlich auch ganz gut, vor allen Dingen auch für diejenigen, die sich auf dem, wie man so schön sagt, absteigenden Ast befinden oder diejenigen, die in der Öffentlichkeit eine Fehlwahrnehmung von sich selbst feststellen. Da merke ich schon, dass es eine ganze Reihe von Menschen gibt, die versuchen, durch die nächste Reality-Doku, durch die nächste Insta-Story das Bild zu korrigieren. Und das ist so ein bisschen wie in dem Loriot-Sketch, das Bild hängt schief. Das wird einfach immer schlimmer. Also die Öffentlichkeit, wenn du nicht aufpasst, ist es wie Treibsand. Also du sinkst immer tiefer, je heftiger du strampelst. Da muss man, glaube ich, echt ein bisschen aufpassen.
Micky Beisenherz sagt es hier bei uns heute live im Deutschlandfunk.
Mit dem Hals im Treibsand.
Seine letzten Worte ja. Im deutschen Radio. Nein, sicherlich nicht die letzten Worte, aber die fast letzten Worte. Wir können jetzt gemeinsam noch schön Teasing und Werbung machen für das nächste Mal hier im Humboldt-Forum. Da sind nämlich auch gute Bekannte des Micky Beisenherz, die wir hier begrüßen können. Wenn wir am 21. Dezember wieder hier sind, dann nochmal mit einer Spezialausgabe dieser Humboldt-Forum-Live-Show, nämlich mit so einem Jahresrückblick. Da kommt unter anderem Hajo Schumacher.
Ach toll, sehr Wort gut.
Der Würdigung.
Der Brad Pitt des deutschen Feuilleton.
Svenja Flasspöhler.
Auch toll.
Philosophin.
Finde ich sehr gut. Man sagt immer streitbar.
Ja, streitbar ist ein schönes Wort.
Streitbar ist ein super Wort, ja.
Und Jana Polierin, Außenpolitik.
Oh toll, sehr gut. Oh, das ist immer eine tolle Kombination.
Wir haben gedacht, mindestens eine muss richtig Ahnung haben von den Themen des Jahres.
Ja, absolut. Ja.
Micky Beisenherz, vielen Dank für heute. Schön, dass Sie da waren. Und vielen Dank. Vielen Dank,
Sie sind sehr freundlich. Dankeschön.
Vielen Dank an Sie als Publikum. Sie waren ein wunderbares Publikum. Und ich liebe diesen Satz, weil der ist so altmodisch und damit zurück ins Funkhaus.
Oh, toll.